Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
So, liebe Hörer und Hörerinnen, ich begrüße euch heute Abend zum Info am Mittwoch. Jetzt als erstmal die verantwortlich für die Sendung heute Abend sind der Matthias, der Bernhard, die Ricarda und Moni. Die Telefonnummer, wo ihr anrufen könnt, hier die Studionummer, ist 31 028 für die, die sie noch nicht kennen. Und jetzt eine kurze Themenübersicht. Wir haben heute Abend als Studiogast den Axel Meyer, der etwas erzählen wird über den Reaktorstörfall in der Tschechoslowakei. Dazu werden wir gleich mehr hören. Dann gibt es einen Kommentar über die bevorstehende Freilassung Nelson Mandelas. Den Bericht hat der Peter gemacht. Und dann gibt es noch einen weiteren Bericht über die Iraner in Emmendingen, die ihren Hungerstreik beenden wollen. Da war heute eine Pressekonferenz in Emmendingen und dazu werden wir berichten. Und dann natürlich etwas über die Gemeinderatssitzung, die gestern Abend war. Und da wird es hauptsächlich um die KTS gehen, was sich da Neues oder auch nicht Neues ergeben hat. Als nächstes wird es einen Bericht über Sinti und Roma in Nordrhein-Westfalen geben, die einen Bettelmarsch organisiert haben und wo sich immer mehr anschließen. Da werden wir zu erzählen. Wahrscheinlich gibt es noch einen Kommentar zur Wannsee-Konferenz, jetzt also in Anlehnung von damals, jetzt ein Kommentar heute. Und als letztes etwas über die Republikaner und den Verfassungsschutz. Das waren erstmal so die Themenübersicht. Und als nächstes begrüße ich jetzt unseren Studiogast Axel Meyer, der uns was über den Reaktorstörfall erzählen wird.
Ja, Norwe miteinander. Ich fange erst einmal an mit zwei kurzen Meldungen aus dem Dreieckland, die mit dem Atomunfall in der Tschechoslowakei nichts zu tun haben, die aber auch interessant sind. Die sind interessant und wichtig oder zumindest mehr erscheint, als wenn sie wichtig und interessant wäre. Unsere hiesige Monopolsitzung erschienen sie nicht wichtig, das heißt, in der badischen Sitzung sind sie nicht gestanden. Zumindest nicht im überregionalen Teil, sondern nur im Lokalteil am Hochrhein. Da ist die eine Meldung. Roche plant Gentechnologie. Das heißt, Hofmann-La-Roche plant Gentechnologie. Grenzach-Wielen. Die Hofmann-La-Roche will neue Wege gehen. Wie Vorstandsvorsitzender Otto Meile am Montag vor Presse und Gemeinderat ankündigte, will man in Grenzach-Wielener Werk gentechnologische Produkte herstellen. Also das finde ich eine recht interessante Meldung. Die Hofmann-La-Roche plant auf unserer Seite vom Rhein am Hochrhein oben in Grenzach-Wiele Großedstege in die Gentechnologie. Eine Sache, um die man sich auf jeden Fall kümmern muss. Die Hofmann-La-Roche meint, die Pläne dazu seien im Moment noch in der Schublade, weil man zunächst die weitere Entwicklung der Gesetzgebung in der Sache abwarten wolle. Spätestens, wenn die Gesetzgebung aber weiter ist und die wird im Sinne der Industrie weitergehen, dann wolle sie zuschlagen, das heißt konkret jetzt auch bei uns in unserer näheren Umgebung Gentechnikforschung und Produktion in dem Bereich. Das war die eine Kurzmeldung. Ich weiß nicht, ob ihr sie interessant gefunden habt. Die andere Kurzmeldung kommt auch wieder vom Hochrhein, auch wieder aus dem Dreieckland und sie klingt aufs erste Hinhören eigentlich recht uninteressant. Da steht in der Badischen Zeitung aus dem Bereich Waldshut. KKL-Betreiber gründen Zwielag. Die vier Schweizer Kernkraftwerkbetreiber, Bernische Kraftwerke AG, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Kernkraftwerk Leibstadt AG und die Nordostschweizer Kraftwerke AG haben die Zwielag Würnlingen gegründet. Zweck dieser Aktiengesellschaft mit Sitz in Würnlingen ist die Errichtung und der Betrieb eines zentralen Zwischenlagers für alle Kategorien radioaktiver Abfälle beim Paul-Scherrer-Institut in Würnlingen. Was heißt das konkret für unsere Ecke? Das heißt nichts anderes, als dass ja ungefähr 100 Kilometer von Freiburg entfernt, 15 Kilometer von Waldshut entfernt, konkrete Schritte eingeleitet werde, das zentrale Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle der Schweiz einzurichten. Von Freiburg nach Gorleben sind es keine 800 Kilometer, sondern von Freiburg nach Gorleben am Hochrhein sind es 100 Kilometer. Aus der Pressemitteilung noch was Interessantes. In der Pressemitteilung der neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft heißt es, mit der Zwielag solle ein wichtiger Schritt in der Entsorgung radioaktiver Abfälle aus der Kernenergienutzung in der Schweiz gemeinsam und zentral realisiert werden. Und jetzt der nächste Satz, den kann man sich wirklich auf der Zunge zergehen. Das Projekt umfasst ferner moderne Abfallbehandlungsanlagen, die im Paul-Scherrer-Institut bestehenden Anlagen des Bundes ersetzen sollen. Nochmal, das Projekt umfasst moderne Abfallbehandlungsanlagen. Was heißt das konkret? Das liest sich so locker, in Wirklichkeit heißt das nichts anderes, als dass dorthin ein Verbrennungsofen für radioaktive Stoffe kommen soll, eine Konditionierungsanlage für hochradioaktive Stoffe. Eine ganz große Gefahr, und das steht in der Zeitung, so verharmlosend, moderne Abfallbehandlungsanlagen. So steht es in der Zeitung, und in Wirklichkeit ist es, glaube ich, anders. Ja, das Hauptthema ist anmoderiert worden unter dem Aspekt Reaktorstörfall in der Tschechoslowakei. Also um einen Reaktorunfall handelt es sich nicht, sondern es handelt sich um einen Atomunfall. Und zwar um einen Atomunfall in einer Anlage, in der radioaktives Material aufgearbeitet wird. Also nicht eine Aufarbeitungsanlage, so wie sie in Baggersdorf geplant war, sondern eine Anlage, in der Uranerz aufgearbeitet wird. Der eine oder die andere wird es vielleicht gestern in der Zeitung gelesen haben, und zwar in der Taz, Greenpeace, Atomunfall in Böhmen. Und zwar berichtet sie, dass in Böhmen in der Tschechoslowakei ein schwerer Unfall war vor einigen Jahren in so einer Anlage, in der Uranerz aufgeschafft wird. Und festgestellt hat man das auf dem Grund, weil dort die Kühe ganz viele Krankheiten hatte, weil die Kühe verändertes Blut hatte, weil es zu Tumorbildung gekommen ist, weil alle möglichen Krankheiten aufgetreten sind. Aufgrund von dem hat man es erkannt, und jetzt als Ursache ist ziemlich eindeutig, ist das diese Aufarbeitungsanlage von dem Uranerz. Und zu der Geschichte, die jetzt so gestern in der Taz war, gibt es einen ganz regionalen Aspekt noch. Und zwar ist es der, dass man sich fragen muss, wo kommt das Uranerz her? Und das hat durchaus mit dem Widerstand gegen Atomanlage im Dreieckland zu tun. In letzter Zeit war sehr intensiv im Gespräch der Uranabbau in Menzenschwand. In Menzenschwand im Schwarzwald wird Uran abgebaut und wurde Uran abgebaut. Das läuft langsam aus, aber immer noch fahren dort Lastwagen weg. Und diese Lastwagen, die sind bisher nach Ellweiler in der Pfalz gefahren. In Ellweiler in der Pfalz gab es eine Aufarbeitungsanlage, und die hat die Grenzwerte in der Region bei weitem überschritten, und deswegen ist die Anlage abgestellt worden. Und jetzt, wohin kommt das Uranerz aus dem Schwarzwald jetzt? Das Uranerz wird transportiert in die Tschechoslowakei. Das heißt ganz konkret, die jetzige Anlage, die dort in der Tschechoslowakei die Menschen belastet, wo die Tiere verseucht sind, das Uranerz für jene Anlage kommt aus unserer Region, kommt aus dem Schwarzwald. Zu der Geschichte gibt es noch einen interessanten Hintergrund, nämlich der, dass die Grünen eine Anfrage gemacht haben vor einem Jahr, wie ihnen das aussieht mit der Gefährlichkeit von solchen Geschichten. Und die Luise Teubner, Bundestagsabgeordnete, hat gefragt, den Wirtschaftsminister vom Land Baden-Württemberg, wie er die Gefahr sieht. Und jetzt lese ich gerade mal ganz kurz die Antwort vom Wirtschaftsminister Herzog vor. Hinsichtlich Ihrer Besorgnisse über mangelnden Strahlenschutz in der GSSR teile ich Ihnen mit, dass mir hierzu keine Anhaltspunkte vorliegen. Ich gehe davon auch aus, dass auch die GSSR bestrebt ist, Gesundheitsgefahren für die Belegschaft der Anlagen und die Bevölkerung in der Umgebung zu verhindern. Der Umweltminister Töpfer ist auch gefragt worden und er hat Folgendes geantwortet. Geht die Bundesregierung davon aus, dass in der GSSR die international anerkannten Rahmenvorgaben einschlägiger internationaler Organisationen bezüglich kerntechnischer Sicherheit und Strahlenschutz beachtet werden? Gegen die vertraglichen Vereinbarungen, Uranerz aus Menzenschwand in der GSSR aufarbeiten zu lassen, bestehen deshalb keine Bedenken. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass diese Geschichten, die dort im Moment in der Tschechoslowakei ablaufen, dass es dafür auch Verantwortliche bei uns gibt. Verantwortlich dafür ist die Firma in Menzenschwand, die ihr Uranerz, ihren radioaktiven Dreck in die Tschechoslowakei bringt. Verantwortlich sind aber auch die Politiker, die vor einem Jahr diese ganze Geschichte noch verharmlost haben. Es ist eine ganz, ganz wichtige Forderung, jetzt konkret, aktuell, jetzt, wo das Kind im Brunnen ist, jetzt muss man auf jeden Fall sagen, dass keine Uranerztransporte mehr in die Tschechoslowakei stattfinden dürfen. Das muss jetzt der Schluss aus der Geschichte sein.
Eröffnung des Parlaments des Weißen Siedlerregimes in Südafrika am 7. Februar haben sich die politischen Werbestrategen einen besonderen Effekt einfallen lassen. Gewissermaßen zur majestätischen Erhöhung und Beweis für Stabilität für die westliche Presse soll der Mann freigelassen werden nach 26 Jahren Zuchthaus, der wahrscheinlich Präsident des schwarzen Staates Azania Südafrika wäre, wäre die geweihte Gewaltherrschaft nicht. Nelson Mandela, Symbolfigur für den Widerstand der Schwarzen in Südafrika. Mandela aus seiner Häuptlingsfamilie aus der Gegend der Provinz Transkei, schwarzer Rechtsanwalt, hatte früh erkannt, dass die Bedingungen der Gewalt und Herrschaft in Südafrika dazu führen würden, dass sich die Ohnmacht und die Last, die die Schwarzen tragen, in Reaktion und kriminelle Gewalt treibt. Die Verhältnisse, die zur Selbstaufgabe und Zerstörung führen bei den Schwarzen, können nur durch Sturz der weißen Machthaber beseitigt werden. Denn 50 Jahre Verhandlungsversuche und Bittgänge der Führer der Schwarzen hatten nichts gebracht. Mit Machtergreifung der Nationalen Partei 1949, hier fanden auch etliche Nazis ihre neue Heimat, wurde die Apartheid zum Zwecke der höchsten Ausbeutung der Schwarzen perfektioniert. Mittels Verweigerung und Sabotage sollte die Aufmerksamkeit und Verhandlungsbereitschaft der weißen Machthaber erzwungen werden. Aber diese Ansätze wurden von den Machthabern ignoriert, Mandela durch den amerikanischen Geheimdienst verraten, konnte vor Gericht noch seine brillanten Analysen vorbringen und sitzt seither wegen Hochverrat. Der Widerstand der Schwarzen hat sich weiterentwickelt seither. Es gibt sowohl die massendemokratische Bewegung als auch die zwei Befreiungsbewegungen ANC, Afrikaner National Congress, und PRC, Panafrikanischer Kongress, mit ihren politischen und militärischen Flügeln. Das südafrikanische Siedlerregime versucht derzeit, die angeschlagene wirtschaftliche Situation wieder zu reparieren und braucht diese politische Show, um wieder Gewinne zu erzielen. Nachdem letztes Jahr zig Milliarden D-Mark Auslandsschulden trotz vorher erfolgter Zahlungsverweigerung umgeschuldet wurden, ohne jegliche politischen Bedingungen, von deutschen und Schweizer Banken hauptsächlich, und nachdem Südafrika sich seiner Kriegskosten entledigt hat, nämlich nach den verlorenen Kriegshandlungen in Angola und Namibia mit Milliardenkosten, versuchen sie wirtschaftlich wieder Land zu gewinnen. Der Tourismus wächst. Und viele Interessenten stehen in Wartestellung, um ihr Kapital durch Südafrika vermehren zu lassen. Vergessen wird, dass sich an den Verhältnissen der strukturellen Gewalt und Ausbeutung in Südafrika durch die sogenannten Reformschritte nichts geändert hat. Auch die Machtposition des weißen Siedlerregimes bleibt unangetastet. Sie soll durch gutes diplomatisches Wetter, durch wirtschaftliches Gewinninteresse weiter stabilisiert und ausgebaut werden. Um die Partner psychologisch zu entlasten und zu locken, wird jetzt die Symboltransaktion mit der Freilassung Nelson Mandelas gestartet. Im Wissen, dass die Befreiungsbewegungen ANC und PAC derzeit militärisch gar nichts in Gang setzen können, wird geplänkelt, man könne ja den ANC legalisieren. Damit sollen die Kreise im ANC gelockt werden, die immer noch an Verhandlungen glauben und mit Machtbeteiligung auf der formalpolitischen Ebene abgespeist werden können. Die Wirtschaftskapitäne haben sich längst mit dem ANC und eine Nach-Apartheids-Geschäftstätigkeit verständigt. Die Spaltung wird auf verschiedenen Ebenen und in Schritten praktiziert. Der PAC wird außen vor gelassen und verdrängt, verschwiegen. Dem ANC wird baldige Änderung der Lage und Wohlwollen suggeriert. Schwarze Mittelschichten und Management werden aufgebaut. Sie sollen die Kräfte im Kampf um Aufstieg und individuelles Gewinnstreben binden. Und die Bevölkerung, zermürbt in den Ghettos, wird mit quasi-demokratischen Effekten wie die Wahl der schwarzen Statthalter und Pseudo-Freizügigkeit und Konsumsuggestion hingehalten. Als Meister des politischen Szenenspiels wird in der Transkei ein General namens Homolisa zugelassen, der die Abschaffung der Apartheid fordern darf und die Zulassung des ANCs. Die lang geschürte und unterstützte politische Gewalt der rechten Inkatha-Bewegung in Natal KwaZulu mit mehr als 2000 Toten wird jetzt höchst geschickt in die Eigenverantwortung der Schwarzen gewiesen. Man könnte es ja schon die ganze Geschichte hindurch meinen oder meinen sollen, die Weißen kamen nur, um die sich zerfleischenden Wilden voneinander zu befrieden. Und Nelson Mandela soll Rassenkonflikte schlichten helfen. Der Sicherheitsapparat der Weißen mit seinen Todesschwadronen und auch rechten schwarzen Bürgerwehren kann sich auf politische Morde beschränken. Und das Regime kann sich als die friedbringende Macht, als der große Architekt und Staatenlenker präsentieren.
Bereits mehrfach berichteten wir über den Hungerstreik von Parviz Afghani Dozaki, Baman Khosravi Komachali, Mohsen Mirzazadeh Omsri und Mohsen Khalilpur in Emdingen. Mit diesem Hungerstreik forderten die vier iranischen Flüchtlinge die Garantie der zuständigen Stellen, nicht aus der Bundesrepublik abgeschoben zu werden. Heute Mittag fand im Emdinger Rathaus eine gemeinsame Pressekonferenz der vier Iraner und des Oberbürgermeisters von Emdingen statt. Auf dieser Pressekonferenz gab der Sprecher der Iraner, Javad Javavi, bekannt, dass sie ihren Hungerstreik heute beenden würden.
Wir sind bereit. Der Hungerstreik wird einstweilen beendet, weil die Stadtverwaltung, Kirche, politische Parteien und viele Bürger ihre Unterstützung zugesagt haben. Wir hoffen, dass diese Zusage für alle Asylbewerber gelten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, wie wir vier Hungerstreikenden.
Was gab den Ausschlag für diese Entscheidung der vier Iraner? Gestern Abend hat in Emdingen noch eine Sitzung des Gemeinderates stattgefunden, auf der zwei verschiedene Erklärungen verabschiedet wurden. Die eine hatte die Verwaltung bzw. Oberbürgermeister Niemann selbst eingebracht und die andere die Grünen. Letztere Resolution ist die weitergehende, doch überschneiden sich beide Erklärungen in wesentlichen Punkten. Hören wir im Folgenden nun selbst, wie Oberbürgermeister Niemann die Stellungnahme des Gemeinderates zusammenfasst.
Parviz Afghani Dozaki, Bahman Khosravi, Mohsen Mirzazadeh Omsri, Mohsen Khalilpur. Das war alles und jetzt wollen diese vier Personen ihren Hungerstreik abbrechen und sie hoffen, dass was im Gemeinderat gesagt wurde, alles gemacht wird.
Ja, ich habe gerade gesagt, wir hatten hier nochmal ein technisches Problem. Das war jetzt nochmal der Sprecher der iranischen Flüchtlinge. Wir müssen uns entschuldigen für diesen kleinen technischen Fehler. Jetzt kommt die Stellungnahme des Oberbürgermeisters Niemann.
Uns, die diesen Appell unterschrieben haben.
Die Erklärung des Gemeinderates besteht aus zwei Teilen. Einmal fordert der Gemeinderat praktisch bei den zuständigen politischen Institutionen generelle Maßnahmen ein zur Verbesserung der Asylbewerber. Das geht also darin, dass einfach das Grundgesetz eingehalten wird, dass das Verfahren beschleunigt wird, dass ein Abschiebestopp gerade für Iraner verhängt wird, also was heißt verhängt wird, erlassen wird, und dass die Betroffenen ein gesichertes Bleiberecht erhalten. Also sehr allgemein gehaltene Forderungen an die zuständigen Stellen, sprich vor allem an das Land Baden-Württemberg. Dann gibt es einen zweiten Teil, wo der Gemeinderat die Verwaltung auffordert, einige Dinge zu tun. Einmal sollen wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um diese Forderungen zu realisieren. Zweitens sollen wir Empfehlungen aussprechen, dass keine Abschiebeandrohungen im Einzelfall ausgesprochen werden. Und dann sollen wir den Asylbewerbern die Teilnahme an qualifizierten Deutschunterricht ermöglichen. Das war ein vierter Punkt. Wir sollten dort, wo wir Möglichkeiten haben, Arbeitserlaubnisse erteilen.
Diese Erklärung ist sicherlich nicht zuletzt deswegen zustande gekommen, weil sich in den letzten Tagen immer mehr Menschen, Gruppen und Initiativen mit dem Hungerstreik solidarisiert haben. Diesem Druck versuchte die Stadt nun etwas nachzugeben. Dass sie die Forderungen der Hungerstreikenden dabei nicht einfach akzeptiert hat, ist klar. Ein Hintertürchen hat sie sich offen gelassen. Nicht umsonst betont sie immer wieder, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die vier Flüchtlinge einsetzen will. Sollte die Stadt diesen Rahmen tatsächlich ausschöpfen, so ist gegen diese Formulierung ja nichts einzuwenden. Aber die Erfahrungen, auch gerade von Flüchtlingen, sehen ja oft ganz anders aus. Es kommt also sicherlich darauf an, in nächster Zukunft darauf zu achten, dass die Stadt Emding also tatsächlich dafür sorgt, dass die vier Iraner nicht abgeschoben werden, dass sie die Möglichkeit geboten bekommen, an Sprachkursen teilzunehmen, dass sie eine Arbeitserlaubnis erhalten und dass ihnen Bewegungsfreiheit zugestanden wird, denn bisher unterliegen sie ja wie übrigens alle Asylbewerber der sogenannten Residenzpflicht, das heißt, sie dürfen den Kreis Emding nicht verlassen. Zum Ergebnis des Hungerstreiks befragten wir nach der Pressekonferenz noch einmal den Sprecher der vier Iraner, Herrn Javad Javabi. Seine Einschätzung war:
Der Bürgermeister hat ihm sein Wort auch gegeben, dass er diese Garantien einhält.
Er hat sein Wort abgegeben, dass er diese Garantie eingehalten hat. Und wir hoffen es, dass er seine Worte einhält.
Also ihr sagt, wenn eure Ziele nicht erreicht werden, wollt ihr mit einem erneuten Hungerstreik, wo ihr die Politiker mit einbeziehen wollt, wie wollt ihr sie dazu zwingen?
Wir wollen niemanden zwingen, aber sie haben gesprochen und das heißt versprochen und man muss ihr Wort halten. Und wir hoffen es, dass sie halten, und wenn sie nicht halten, dann treten wir bestimmt in den Hungerstreik und dann sagen wir denen, dass sie auch in den Hungerstreik treten sollen. Wenn sie nicht treten, dann sprechen wir mit allen Leuten überall in Deutschland, dass die Stadt Verwaltung uns sowas gesagt hat und nicht gehalten. Wir tun es.
Danke.
Uns, die diesen Appell unterschrieben haben, erschätzt.
Ja, nochmal ein kleines technisches Problem. Das ist heute alles hier in der Sendung ein bisschen schwierig. Wir hatten ja mehrere Probleme, darum also nochmal hier meine Entschuldigung dafür. Jetzt die nächste Stellungnahme, die jetzt gleich zu hören sein wird, kommt aus dem Unterstützerkreis für die Hungerstreikenden. Und zwar befragte ich heute nochmal Ursi Kollert aus Emmendingen zur Beendigung dieses Hungerstreiks. Sie nahm dazu wie folgt Stellung.
Situation jetzt so ein, dass wir erstens sehr erfreut sind darüber, dass es in Emmendingen doch mehr als nur ganz, ganz wenige Menschen gibt, die sich um andere kümmern, die eine andere Hautfarbe, eine andere Religion oder eine andere Nationalität haben. Das ist das eine. Dass in dieser ganzen Auseinandersetzung uns allen sehr viel bewusster geworden ist, unter welchen miesen Lebensbedingungen hier Leute auch in dieser Stadt leben, die nicht arbeiten können, sich nicht frei bewegen können. Und die auch keine Ausbildung machen können. Ich denke, dass das Folgen haben wird, dass so viele Leute jetzt darüber informiert sind. Und ich denke auch, dass es da weitere Initiativen gibt. Die andere Geschichte, die mit der Stadt, dass die Stadt jetzt also sagt, sie versucht, bis an die Grenzen zu gehen, beziehungsweise die Möglichkeiten auszuschöpfen. Da ist es halt so, dass ich denke, so skeptisch, wie sie selber spricht, so muss man das auch sehen. Also sie selber redet ja auch ununterbrochen von Wenn und Aber. Und gleichwohl hat die Stadt dies nun gesagt und gleichwohl will die Stadt beim Innenministerium die Stadt will beim Innenministerium Forderungen stellen, in dieser Hinsicht, dass es einen Abschiebungsstopp geben muss für in den Iran zum Beispiel. Und das ist eine sehr begrüßenswerte Sache und das müssen wir überlegen, wie wir dem noch mehr Druck verleihen können.
Welche Möglichkeit siehst du denn, dass diejenigen aus Emmendingen oder aus der Umgebung, die sich mit den Iranern und dem Hungerstreik solidarisiert haben, dass die jetzt weiter intervenieren und auch auf die Einhaltung der Zusagen achten? Wie kann das geschehen?
Also das eine ist erstmal so etwas ganz Konkretes, dass diese vier Leute, die im Hungerstreik waren, dass die vorher sehr einsam waren. Ich sage es jetzt einfach mal so mit solchen Worten. Und dass sie kaum Möglichkeiten hatten, sie können ja auch kaum Deutsch, verstehen auch kaum, wenn man mit ihnen redet, mit anderen Menschen, die hier leben, überhaupt zu reden und sie kennenzulernen. Diese Möglichkeit war nun in den letzten 14 Tagen, hat bestanden. Es gab auch einen Übersetzer, der das auch immer übersetzt hat. Und sie haben auch erfahren, so etwas wie, sie sind auch ein Teil von zwar einer ganz, ganz, ganz kleinen Minderheit dieser Bevölkerung, dieser Stadt, aber immerhin, sie gehören da auch dazu und haben so ein Stück Gesellschaftlichkeit erfahren. So würde ich es mal zusammenfassen. Und das ist etwas, was man schon mal gar nicht mehr wegnehmen kann. Die Leute sind mittlerweile vielen bekannt, auch persönlich bekannt. Das ist das eine. Das andere, es geht auch um die vielen, vielen anderen, die in dieser Stadt wohnen, unter den gleichen Bedingungen. Und da geht es uns nun darum, dass wir die auch kennenlernen und ihre Situation kennenlernen. Und einfach insgesamt hier es nicht zulassen, dass die Diskussion darüber in dieser Stadt verstummt und uns, das heißt immer, wenn man sowas sagt, also auch weitere Aktionen überlegen, öffentliche Diskussionen, Veranstaltungen und konkret im Falle von diesen vier natürlich, also in erster Linie eben gucken, dass das, was die Stadt zugesichert hat, dass das eingehalten werden wird.
Also, wie schon gesagt, für alle, die den Hungerstreik der Flüchtlinge bisher unterstützt haben, kommt es jetzt, nach Beendigung des Hungerstreikes, darauf zu achten, dass die Stadt ihre Versprechungen erfüllt. Denn Parviz Afghani Dozaki, Bahman Khosravi Komarali, Omsi und Mohsen Khalilpur sind sicherlich weiter auf unsere Solidarität angewiesen. Das Asylangebot, das Pfarrer Richter aus Emmendingen für seine Kirche im Falle einer Abschiebedrohung gemacht hat, zeigt, worauf es ankommt. Über verbale Zusicherungen hinaus müssen sich die Flüchtlinge unserer konkreten Solidarität gewiss sein. Ein unbefristeter Hungerstreik kann eigentlich immer nur das letzte Mittel sein. Sollten sich die vier Iraner eines Tages tatsächlich gezwungen sehen, ihren Hungerstreik wieder aufzunehmen, so wäre dies auch ein Armutszeugnis für unsere Solidarität. Thank you.
Das Dienstagsinfo beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit der Geschichte der Kongress- und Tagungsstätte KTS. Anlass war die Gemeinderatssitzung, die gestern am 23.01. stattfand und in der über Finanzierung und Baudurchführung entschieden wurde. Das Ergebnis war dann erst nach Ende der Infosendung da. Mit 29-20 Stimmen wurde die Verwaltung beauftragt, Verhandlungen zu führen mit dem Ziel, die Finanzierung der KTS zu sichern. Wenn die Finanzierung sichergestellt ist und die Verhandlungen darüber sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein, dann soll der Bau begonnen und laut Planung 1995 fertiggestellt sein. Wir versuchten nun ein paar Einschätzungen zu dieser Grundsatzdebatte zu bekommen. Als erstes befragten wir Bernd Schornberg von der Bürgerinitiative gegen die KTS. Ist die Enttäuschung nach der Entscheidung des Gemeinderates groß?
Von dem Ergebnis?
Nein, wir hatten es nach den Diskussionen, die wir mit den Fraktionen hatten, schon etwa so erwartet. Mit den Republikanern haben wir nicht gesprochen, und, da war nicht ganz, oder hatten wir eigentlich ein anderes Ergebnis erwartet, aber das ist auch egal, es wäre auch ohne sie so ausgegangen.
Und die Stimmung, wie ist die jetzt in der Bürgerinitiative? Oder kannst du es überhaupt sagen? Hast du schon mit anderen Mitgliedern gesprochen?
Es ist ganz klar, dass wir, sagen wir, ein bisschen gehofft hatten, dass die Unsicherheiten, die in diesem Projekt noch drinstehen, sagen wir, zu einer Verschiebung der Grundsatzentscheidung führen würden. Aber gerade das wollten die Befürworter eben nicht, sondern die wollten jetzt eine Grundsatzentscheidung haben, um später die Detailentscheidung umso leichter nachher in ihrem Sinne fällen zu können.
Also du siehst diese Entscheidung für die Verhandlungen, um die Finanzen aufzunehmen, als sehr wichtig für den letztendlichen Bau der KTS an.
Ja, ich will es mal hoffen, sagen wir, in dem Sinn, in dem wir im Bürgerentscheid, sagen wir mal, auf die 90 Millionen Investitionskosten und auf die Folgekosten hingewiesen haben und auch gestern im Gemeinderat vom OB immer wieder darauf hingewiesen worden ist, das sind die Bedingungen, unter denen wird die KTS gebaut oder sie wird nicht gebaut. Wir haben aus unserer Sicht große Bedenken, ob das möglich ist. Und wir wissen auch, dass die Stadt schon bisher, in der bisherigen Behandlung der Angelegenheit, immer wieder Teilposten rausgedrückt hat, auf andere Posten, wie zum Beispiel Bismarckallee oder Sedansanierung, verlagert hat. Das sind alles im Einzelnen keine sehr großen Summen, aber die addieren sich halt doch zu mehreren Millionen. Und das Verfahren wird die Stadt sicher weiter versuchen. Deswegen werden wir das Ding kritisch begleiten. Und diese kritische Begleitung der KTS, die haben wir eigentlich schon nach dem Bürgerentscheid vor anderthalb Jahren beschlossen. Und haben gesagt, die BI besteht so lange, bis die KTS entweder gebaut ist oder aber, was wir immer noch hoffen, sagen wir mal, die Verwaltung darauf verzichtet hat, weil sie ihr Versprechen für 90 Millionen diese KTS zu bauen nicht einlösen kann.
Besonders enttäuscht oder sogar resigniert ist die Bürgerinitiative also nicht.
Na, wir sind ganz froh, wenn wir auch wieder ein bisschen Pause haben. Oh. Wir haben uns zur Kommunalwahl hier in der Schlussphase nochmal sehr angestrengt und haben ja auch da durchaus Erfolge gehabt. Allerdings, sag mal, es hat nicht gereicht, um eine Mehrheit gegen die KTS im Gemeinderat zustande zu bringen. Aber die Front der Gegner ist größer geworden. Also wir haben natürlich auch darüber gesprochen, ob ein neuer Bürgerentscheid machbar ist. Wir hätten es als demokratische Selbstverständlichkeit gesehen, wenn der Gemeinderat gestern beschlossen hätte, diese Angelegenheit hat sich doch so wesentlich verändert, dass erstens der Gemeinderat darüber beschließen musste und deswegen auch die Bürger nochmal dazu gefragt werden.
Ja, und eben dieser angesprochene Bürgerentscheid war auch gestern nochmals Punkt der Diskussion. Der Antrag der Friedensliste, den neuen Sachverhalt um die KTS durch einen neuerlichen Bürgerentscheid zu klären, wurde sogar mit Stimmen der Grünen abgelehnt. Die Bürgerinitiative wird ihre Arbeit dennoch nicht einstellen und überlegt einen solchen Schritt, also eine neuere Bürgerbefragung, eventuell noch Ende der Finanzverhandlungen oder nach Ende der Finanzverhandlungen, wenn das endgültige Ausmaß an Geld, das die KTS verschlingt, sich absehen lässt, nochmals in die Diskussion einzubringen. Soweit also Bernd Schornberg von der Bürgerinitiative gegen die KTS. Als nächstes fragte ich Margit Quaitsch von der SPD, ob der Bau der KTS durch diesen Entscheid endgültig besiegelt ist.
Ja, ich denke schon, dass man eigentlich davon ausgehen müsste, dass sie 1995 fertig ist. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich schon so oft uns mit der KTS befasst und es ist ja nachher doch immer wieder anders gekommen. 75-25. Mhm. Weil ich eigentlich glaube, dass da schon jetzt auch ein sehr starker Wille von Seiten der Verwaltung, aber auch der Mehrheit des Gemeinderates dahinter steht, nun das, was gestern alles besprochen worden ist, auch wirklich umzusetzen. Denn mir wäre es zwar recht, wenn sich da noch irgendwelche Schwierigkeiten herausstellen würden, aber ich glaube eigentlich fast nicht dran.
Sind Sie enttäuscht von dem Ergebnis?
Herr Gott, was heißt enttäuscht? Ich meine, es war ja vorherzusehen. Rechnen konnten wir ja alle. Infolgedessen wussten wir, dass es eine Mehrheit für die KTS gibt. Auf der anderen Seite hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass der eine oder andere Befürworter sich, vielleicht gerade auch in unserer Fraktion, in der SPD-Fraktion, sich den Argumenten der Gegner hätte anschließen können. Wichtigere Aufgaben und dringlichere Aufgaben im Moment sehen, und da gehört eben wirklich das Wohnungsproblem dazu. Und was ich halt als im Grunde genommen genauso wichtig ansehe, ist wirklich diese Altlastengeschichte. Mhm. Weil was da eigentlich für eine Zeitbombe tickt, ich glaube, da sind viele von uns sich noch gar nicht im Klaren drüber. Mhm.
Ja, soweit also Frau Margit Quaitsch von der SPD. Ähnliche Fragen stellte ich auch Frau Ute Guzzoni von der Friedensliste. Steht der Bau der KTS jetzt fest?
Ich fürchte, dass man davon ausgehen kann, dass sie irgendwann da stehen wird. Ob 1995, da habe ich große Zweifel. Das hat sich jetzt verzögert, aus mir nicht ganz einsichtigen Gründen. Ich finde, die Begründung in der Vorlage, die wir von der Verwaltung hatten, war nicht zwingend. Es kann genauso ein oder zwei oder drei Jahre später werden mit den entsprechenden weiteren Kostensteigerungen. Mhm. Natürlich haben wir immer noch die Hoffnung, dass noch etwas dazwischen kommt sozusagen.
Und die Konsequenzen?
Ja, es sind Konsequenzen fürs Viertel, für die Leute, die da jetzt leben und ihre bestimmte Lebensqualität haben. Ich denke, dass weiterhin stärker Kündigungen geben wird und dass der Wohnraum teurer wird, das ist klar. Also es wird Auswirkungen fürs Viertel geben, es wird Auswirkungen geben für die Finanzmasse, die die Stadt jährlich hat, aufgrund der Folgekosten. Mhm. Dass die wirklich genau so erhalten bleiben, wie sie sind, wird uns zwar jetzt zugesagt, im Hinblick auf die Kapitalkosten, aber da würde ich auch sagen, warten wir mal ab. Im Übrigen, also da ich den kulturellen Anteil dieses Hauses für nicht sehr hoch halte, wird das, glaube ich, also so wie ich das einschätze, doch ein Fremdkörper in der Stadt sein. Da werden die Leute eben vom Bahnhof zum Kongresszentrum kommen, da werden sie ihren Kongress machen und fahren sie wieder nach Hause.
Soweit also unser Beitrag zur gestrigen Gemeinderatssitz, wo der Bau eines Fremdkörpers in Freiburg beschlossen wurde.
Seit zwei Wochen protestieren die Roma in Nordrhein-Westfalen gegen die drohende Abschiebung mit einem Bettelmarsch quer durch das Land, dem sich immer mehr Menschen anschließen. Laut Polizeirevier Düsseldorf ist der Zug von 700 auf jetzt 1500 Teilnehmer angestiegen. Hierzu ein kurzer Rückblick. Es leben ca. 60.000 Sinti und Roma in Deutschland, die schon seit Generationen mit deutscher Staatsbürgerschaft, festen Wohnungen und Arbeitsplätzen in den letzten Jahren haben 5.000 bis 8.000 osteuropäische Sinti und Roma in den westlichen Ländern Europas Asyl gesucht. Die meisten von ihnen kommen aus Jugoslawien und werden jetzt zwischen Frankreich, Belgien, der BRD und Holland hin und her geschoben. Die meisten von der Abschiebung bedrohten Roma befinden sich in der Bundesrepublik in Nordrhein-Westfalen. Es sind immerhin 3.000 bis 4.000 Leute. Ihre katastrophale berufliche und soziale Situation in den Ländern, aus denen sie geflüchtet sind, reicht zum Beispiel im Fall Jugoslawiens bis zur systematischen Verfolgung und Vertreibung. Nun kämpfen sie für Humanität, das heißt gegen Abschiebung und für Unterbringung in menschenwürdigen Unterkünften. Und das tun sie mit ganz guten Aktionen, eben mal nicht die üblichen Demos, sondern im Oktober wurde von Sinti und Roma zum Beispiel das KZ Neuengamme bei Hamburg besetzt und am 6. Januar der Kölner Dom, wo wir auch darüber berichteten. Direkt im Anschluss an die Dombesetzung in Köln am 7. Januar wurde der Bettelmarsch gestartet, quer durch Nordrhein-Westfalen, der von Sinti- und Roma-Initiativen mit ins Leben gerufen wurde. Dazu befragte ich jemand von der Sinti- und Roma-Union in Hamburg, der Koordinationsstelle des Marsches.
Also sind, wir schätzen, ca. 3.000, vielleicht 4.000 Roma insgesamt in Nordrhein-Westfalen von dieser Sache betroffen. Das heißt, es sind Leute, die Asylanträge gestellt haben, die werden aber nicht als politische Flüchtlinge, also als Asylberechtigte anerkannt, denn das sind Leute, die kein Heimatland haben, in dem sie sich politisch betätigen, sondern es sind Angehörige verschiedener Roma-Stämme, die im Prinzip seit Generationen, seit Jahren auf der Flucht sind, von einem Land zum anderen vertrieben werden, die jetzt mehrere von ihnen sind seit 10, vielleicht 15 Jahren sogar in der Bundesrepublik, andere sind in den letzten Jahren eingereist aus den Nachbarländern, aus den südeuropäischen Ländern, in der Hoffnung, hier eine Bleibe zu finden. Und es sind Leute, die jetzt entschlossen sind, für ihr Bleiberecht zu kämpfen, die sagen, wir haben aus der Geschichte gelernt, selbst wenn die bundesdeutschen Behörden aus ihrer Geschichte nicht gelernt haben, wir lassen uns nicht wieder vertreiben.
Hm. Ist das denn jetzt verschärft worden, dass also praktisch ja fast alle abgeschoben werden, die jetzt Asylantrag stellen?
Ja, es gab speziell in Nordrhein-Westfalen in den letzten Monaten noch Beratungen darüber, über die Lage der Roma-Flüchtlinge, der heimatlosen Roma. Und es gab für eine Zeit lang in Nordrhein-Westfalen einen vorläufigen Abschiebestopp, was diese Gruppe betraf. Das hat dann das nordrhein-westfälische Kabinett in einem Beschluss Ende letzten Jahres wieder aufgehoben. Und somit war das Abschiebeurteil für mehrere tausend Menschen. Die große Mehrheit davon, muss man dazu sagen, sind Kinder, Kleinkinder, die in der Bundesrepublik geboren sind, die trotzdem hier nach bundesdeutschem Gesetz keinen Anspruch haben, darauf hier zu bleiben, geschweige denn hier Bürgerrechte zu bekommen.
Ja, und Anfang Januar haben ja 350 Sinti und Romas den Kölner Dom besetzt. Ist da eigentlich was rausgekommen, also nach dieser Besetzung? Was haben denn da die Gespräche der Initiativen mit den Innenministerien gebracht?
Ja, im Moment haben wir noch keine Zusage der Landesregierung, dass die Lage neu überprüft wird oder dass man irgendwas ändern will in der Einstellung gegenüber den Roma. Es gab aber in der Hinsicht Entwicklungen, als dass sich noch viele weitere Familien den Roma, die diese Besetzung begonnen haben, sich angeschlossen haben. Es sind inzwischen über 1500 Menschen, die jetzt, wie gesagt, seit dem 7. Januar durch das Ruhrgebiet ziehen. Also die werden morgen in Duisburg ankommen, waren jetzt einige Tage in Düsseldorf und auf dem Weg, also eben zwischen Düsseldorf und Duisburg, und sind entschlossen, diesen Bettelmarsch fortzusetzen durch das ganze Ruhrgebiet. Und wenn es sein muss, mehrere Wochen, bis man irgendeine Zusage hat von der Regierung. Man muss dazu sagen, Es gibt eine sehr positive Einstellung, sehr viel Solidarität von Kirchen, von verschiedenen Organisationen, Gruppen, Gewerkschaften im Ruhrgebiet. Wir hoffen, dass das der Regierung dazu verhelfen wird, ihre Einstellung zu ändern.
Mhm. Wie sieht denn so ein Battlemarsch aus? Das ist ja eine relativ außergewöhnliche Protestform. Ziehen die da einfach rum und es ist praktisch nicht so geplant, in welcher Stadt man dann als nächstes auftaucht, oder?
Ja, sorry, der Anfang von der Antwort ist leider nicht auf der Kassette drauf, aber hier geht's jetzt weiter.
Selbst in dieser Situation, wo man draußen ist, den ganzen Tag keine sichere Bleibe hat, natürlich sehr gestresst ist und frustriert von der ganzen Situation, selbst in dieser Situation ist man besser versorgt als sonst, denn die öffentliche Aufmerksamkeit ist für die Leute ein gewisser Schutz. Also sie werden aus diesem Bettelmarsch heraus bestimmt nicht abgeschoben. Was ihnen aber niemand garantieren kann, würden sie zurückziehen jetzt in ihre Unterkünfte. Da sind sie ständig der Gefahr ausgesetzt, durch Abschiebeeinheiten der Polizei aufgegriffen zu werden, von zu Hause aus ausgewiesen, abgeschoben zu werden. Und darüber hinaus bekommen sie auch eine ärztliche Betreuung jetzt durch das Rote Kreuz, Katastrophenschutz, die städtischen Gesundheitsämter, eine Versorgung, die sie sonst nie bekommen.
Und Schlafunterkünfte auch, also bitte? Schlafunterkünfte auch.
Schlafunterkünfte, Notunterkünfte auch in großen Hallen, das ist natürlich nicht so ganz angenehm. Aber was natürlich dazu beiträgt, dass die Leute weitermachen, ist das Gefühl, dass man endlich sich wehrt und gemeinsam irgendwas unternimmt, um auf diese ausweglose Lage aufmerksam machen, die wie gesagt seit Generationen schon andauert.
Und die Leute gehen jetzt praktisch so lang weiter und bis etwas passiert.
Ja, wir werden weiter marschieren.
Mhm.
Wir versuchen vor allem dazu anzuregen, die zahlreichen Beschlüsse, die es schon gibt, vom Europäischen Parlament und vom Europarat in Bezug auf die heimatlosen Roma endlich in die Tat umzusetzen. Das sind Beschlüsse, die eigentlich schon seit 20 Jahren existieren, die aber in der Bundesrepublik nie angewendet wurden. Das sind Beschlüsse, die die Mitgliedstaaten der EG und des Europarates dazu auffordern, Mittel und Gelände zur Verfügung zu stehen, damit Roma, also dieser Kreis der heimatlosen Roma, die seit Generationen, wie gesagt, auf der Flucht sind, sich endlich niederlassen können.
Mhm.
Und von diesen Beschlüssen will die Bundesrepublik nichts wissen, obwohl die Bundesrepublik sie mit unterzeichnet hat.
Mhm.
Im Anschluss an dieses Telefonat sprach ich noch mit dem Roma-Verein in Köln, die zwar nicht direkt vom Battlemarsch berichten konnten, aber noch über die Kölner Beratungsstelle für Sinti und Roma berichten und was sie davon halten.
In Köln ist im Jahr 1987 geplant worden, eine zentrale Anlaufstelle für ethnische Minderheiten einzurichten, bei der es aber in erster Linie nur um die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für Roma und Sinti ging. Diese Behörde ist beim Ordnungsamt angesiedelt worden und ist jetzt seit gut einem Jahr in Betrieb. Wir haben von Anfang an schon bei der Konzeptionierung Widerspruch eingelegt gegen die Einrichtung dieser Stelle, weil wir auch von Anfang an der Auffassung waren, das ist eine zentrale Sondereinrichtung für eine bestimmte ethnische Minderheit. Das ist erstens mal grundsätzlich unzulässig und zum Zweiten steht das Ganze in unguter Tradition zu den Landfahrerzentralen der Nazis, der Weimarer Republik. Von daher lehnen wir das grundsätzlich schon ab. Wir haben dann im Sommer mehr oder weniger zufällig einen Aktenordner dieser Behörde in die Finger bekommen, haben dabei festgestellt, dass unglaubliche Daten aufgenommen worden sind, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, sogar Stammbäume von Roma, wo man eigentlich nur die Parallelen sehen kann zu den Stammbäumen von Roma und Sinti, die beim Reichssicherheitshauptquartier in Berlin in den 40er Jahren aufgenommen wurden. Wir haben daraufhin die Anlauf- und Beratungsstelle besetzt, haben da eine Pressekonferenz abgehalten und haben seitdem noch ganz eindringlich gefordert, dass diese Stelle sofort geschlossen werden muss, weil es sich um eine rassistische Stelle handelt. In der Folge sind uns Akten zugespielt worden, Akten, die bis ins Kleinste belegen, dass es sich um eine Dienststelle handelt, die in rassistischer Art und Weise lediglich Sonderbehandlung und Kontrolle für eine einzige Minderheit durchführt und das auch noch angesiedelt beim Ordnungs- bzw. Ausländeramt. Das heißt, diese Daten werden anschließend dazu verwendet, Gründe zu suchen und zu finden, diese Leute sofort rauszuschmeißen. In unzulässiger Art und Weise sind Daten zwischen Sozialamt und Ausländeramt hin und her geschoben worden, Auskünfte von der Polizei dazugeholt worden. Es sind genaue Notizen über Schwangerschaftsabbrüche, über Besuche seitens der Unterstützer, ist genau vermerkt worden, es sind Telefonate abgehört worden. Das alles hat uns dann nochmal eindringlich dazu bewogen, diese Stelle, die Abschaffung dieser Stelle zu fordern, was wir allerdings schon seit der Konzeptionierung dieser Stelle immer wieder gefordert haben. Wir haben zuletzt jetzt das Europäische Parlament eingeschaltet und wir haben von Seiten der Grünen einen Brief bekommen, dass höchstwahrscheinlich diese Stelle aufgrund der, wie wir auch meinen, Menschenrechtsverletzungen, die da begangen wurden bzw. vorbereitet wurden, vor das Europäische Parlament gezogen wird und die rassistische Arbeitsweise angeprangert wird und auch von dort aus gefordert wird, dass diese Stelle abgeschafft wird. Eine Dokumentation zu der Arbeitsweise dieser Dienststelle, zu dem, was damit eigentlich geplant war und wie man vorgegangen ist, ist bei uns im Verein zu erhalten.
Hm. Kannst du gerade nochmal die Adresse von eurem Verein sagen, falls ja. unsere Hörer das anfordern wollen?
Das ist der Kölner Roma-Verein und der befindet sich in der Krieler Straße 21 in 5000 Köln 41. Mhm. Und die Telefonnummer ist 0221 436941.
Gut. Ja, vielen Dank. Ne? Mhm.
Gedenktage, zumal solche, die öffentlich und von Staats wegen inszeniert werden, sind meist wenig erfreulich. Zu oft läuft ein solches verordnetes Gedenken darauf hinaus, dass lediglich eine bestimmte Geschichtsinterpretation gefestigt werden soll. Geschichtliche Ereignisse werden also lediglich instrumentalisiert, um eine bestimmte Politik der Gegenwart zu legitimieren. Wir alle kennen das zur Genüge vom 17. Juni und ähnlichen Gedenkfeiern. Trotzdem gibt es aber historische Ereignisse, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Zu diesen Ereignissen zählt sicherlich die sogenannte Wannsee-Konferenz, die vor fast genau 48 Jahren am 20. Januar 1942 stattfand. An jenem Tage trafen sich in einer Villa in Berlin-Wannsee 14 führende Funktionäre des Naziregimes, unter ihnen Hitler, Himmler, Heydrich und andere führende Nazis. Beschlossen wurde auf dieser Konferenz die physische Vernichtung aller Juden, derer die Nazis habhaft werden konnten. Bereits vorher hatten die Nazis massenhaft Juden, vor allem im besetzten Osteuropa, umgebracht. Die Wannsee-Konferenz bedeutete jedoch den Ausgangspunkt für die systematische, fabrikmäßige Ermordung der Juden, also genau jener Verbrechen, die heute mit dem Begriff Holocaust zusammengefasst werden. In der Öffentlichkeit ist in diesen Tagen nicht an diese Ereignisse erinnert worden, zumindest nicht in Deutschland. Dies hat wahrscheinlich seine Ursachen. Die Älteren in Deutschland haben in ihrer großen Mehrzahl wahrscheinlich sowieso kein Interesse an diesem Erinnern. Viel lieber wollen sie diese Geschichte endlich totschweigen. Wir Jüngeren haben dagegen anscheinend andere Probleme. Wir wissen in der Regel über die Verbrechen Bescheid, aber die Zahl von 6 Millionen ermordeter Juden überschreitet die Grenzen des Vorstellungsvermögens. Die Opfer bleiben eine anonyme Masse, deren Schicksal uns nur von Fall zu Fall bewegt. Eine persönliche, emotionale Beziehung zu den Opfern fehlt uns in der Regel. Unsere Eltern oder Großeltern gehörten eben nicht zu jenen Opfern, sondern waren mehrheitlich gleichgültige Beobachter der Verbrechen, Mittäter oder sogar Täter. So kommt es, dass auch wir Jüngeren die Dimensionen der Verbrechen oft gar nicht zu erfassen versuchen. Längst haben wir alles aufgearbeitet, haben unsere eigenen Erklärungen für das, was geschehen ist. So passiert es oft, dass die für uns anonyme Masse der Opfer zu einer Manövriermasse unserer politischen Ansichten verkommt. Wir scheinen alles verstanden zu haben und missbrauchen die Opfer für die Bestätigung unserer schon vorgefassten Meinungen. Eine emotionale Identifikation mit den Opfern ist für uns also gar nicht möglich, auch wenn sie arroganter Weise verbal manchmal geäußert wird. Wir stehen hingegen vor der Schwierigkeit, uns theoretisch immer wieder dem Schicksal der Ermordeten zu nähern, indem wir alle Zeugnisse des Verbrechens sorgsam zur Kenntnis nehmen. Die Gefahr dabei besteht immer wieder, dass wir uns bei dieser versuchten Annäherung an die Opfer auf Abwege begeben, dass wir uns manipulieren lassen. Denn wir leben im Land der Täter, der Mörder. Bei Millionen von Opfern muss es auch Millionen von Tätern und Mittätern gegeben haben. Fast niemand von ihnen wurde nach 1945 zur Rechenschaft gezogen. Das ist moralisch empörend. Darüber hinaus stellt dieses Nicht-zur-Rechenschaft-Ziehen bis heute aber auch eine politische Gefahr dar. Die Nazimörder lebten und leben in diesem Land, unter uns. Unabhängig davon, in welche Positionen sie nach 1945 wieder gelangten, hatten und haben alle diese Täter eine Stimme. Sie konnten und können sich rechtfertigen, sie können Geschichten erzählen, sie können lügen. Die Opfer dagegen sind tot. Sie können sich nicht mehr wehren. Die wenigen Überlebenden des Holocausts versuchten nach 1945, Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen oder starben recht bald an den Folgen der unmenschlichen Behandlung. Eine Stimme der Opfer ist in Deutschland also eine sehr seltene Angelegenheit und zu oft wird so eine Stimme ja auch noch ignoriert oder gar abgelehnt. Diese Lage der Dinge müssen wir immer im Auge behalten, vor allem dann, wenn wir politisch zu bestimmten Ereignissen Stellung nehmen, an deren Verfälschung die Täter von gestern ein Interesse haben könnten. Ganz besonders gilt das sicherlich auch zum Beispiel für den Israel-Palästina-Konflikt, über den viel zu oft und viel zu wenig qualifiziert geurteilt wird. Es gibt keine andere Möglichkeit, als immer wieder zu versuchen, uns einem Verständnis der Geschichte Nazi-Deutschlands aus der Sicht der Opfer anzunähern.
Jetzt weiß es auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Republikaner werden laut vertraulichem Bericht als verfassungsfeindlich eingestuft. Das Innenministerium betont aber, dass der Bericht erst als vorläufig anzusehen sei. Die Vermutung liegt nahe, dass das Innenministerium damit eine Beobachtung der Republikaner hinausschieben bzw. verhindern will. Die Begründung, dass erst in nächster Zeit entschieden werden kann, ob die Reps denn nun tatsächlich überwacht werden, weil das neue Parteiprogramm der Republikaner noch nicht endgültig mitbewertet worden sei, erscheint wenig überzeugend und wirkt eher wie eine Ausrede. Die Hoffnung, dass dieses Innenministerium jemals ein Verbot der Reps aussprechen wird, rückt in immer weitere Ferne. Zu fragen bleibt natürlich, inwieweit eine Überwachung der Reps durch den Verfassungsschutz, wenn sie je stattfinden sollte, überhaupt eine sinnvolle Maßnahme darstellt oder ob nicht grundsätzlich der Verfassungsschutz an sich in Frage gestellt werden sollte. Ich sprach mit Thomas Armbruster, Mitglied des VVN, das ist der Verein Verfolgter des Nazi-Regimes, und mit Uli Behrens von der Linken Liste und befragte beide zu ihren Positionen.
Also ich persönlich und meine Organisation, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschisten, wir sind schon der Auffassung, dass es richtig ist, auch staatliche Stellen gegen solche Gruppierungen einzusetzen. Denn wir sind der Auffassung, dass die Bundesrepublik und die Gesellschaftsordnung in der Bundesrepublik auf einer antifaschistischen Grundlage aufgebaut ist. Und deswegen halten wir es eigentlich schon für notwendig, dass man neofaschistischen Bestrebungen alle Mittel entgegensetzt, die irgendwie demokratisch vertretbar sind. Ne? Und dazu gehört in dem Fall sicherlich auch, dass man nicht zulässt, dass jetzt gerade 50 Jahre nachdem die Nazis den Weltkrieg begonnen hatten und einiges mehr, dass man solche Kräfte wieder mir ganz legal hier agieren lässt, ihre Propaganda betreiben lässt, ein neues großdeutsches Reich ausrufen lässt.
Das Gleiche würde dann sicherlich auch für Verbot also gelten, ne? Die Einstellung. Ich meine, es gibt ja Linke, die sagen, ein Verbot der Republikaner würde überhaupt nichts bringen und insofern wäre es abzulehnen im jetzigen Zustand, wo eine öffentliche Diskussion nicht stattgefunden hat und die öffentliche Meinung nicht so gegen die Republikaner steht. Wie wäre da dir der Standpunkt? Also zum jetzt derzeitig ein Verbot der Republikaner?
Nun, also ein Verbot ist kein Allheilmittel, das ist uns klar. Damit sind die ganzen verqueren Ideen und Vorstellungen noch lange nicht aus den Köpfen der Leute. Und damit ist auch noch lange nicht verhindert, dass die nicht in anderer Form, diese Nazis oder ehemaligen Nazis und wie sie sich nennen, in Erscheinung treten und agieren werden. Wir sind der Auffassung, dass es richtig wäre, mit einem kombinierten Vorgehen was zu tun, also zum einen antifaschistische Aufklärungsarbeit umfassend und breit angelegt zu betreiben, den Schönhuber-Leuten mit politischen Mitteln überall, wo es nur irgendwie möglich ist, entgegentreten. Aber wir sind auch der Meinung, dass in so ein Maßnahmebündel, wenn man will, ne, ein Verbot und entsprechende Maßnahmen dazugehören würden.
Also von der Überwachung verspreche ich mir ehrlich gesagt nichts, weil die Behörde, die das dann durchführt, ist ja hinlänglich bekannt dafür, was die so treibt. Und eine Überwachung, die ja im Geheimen stattfindet, ist, glaube ich, kein Ersatz für eine notwendige inhaltliche und politische Auseinandersetzung mit diesen Positionen, in diesem neuen Programm insbesondere. Und ist ja auch keine Maßnahme, die jetzt zielstrebig darauf hingeht, über so eine inhaltliche Auseinandersetzung ein Verbot zu begründen, zum Beispiel. Wie sie das auf der anderen Seite zum Beispiel...